Petrus versteht die Welt nicht mehr. Jesus wird gefangen genommen und im nächsten Moment ist es tatsächlich so weit, dass Petrus Jesus auch noch verleugnet. Was Jesus ihm gesagt hat, du wirst mich verleugnen, das tut Petrus tatsächlich. Und damit wird ihm wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen. Und das ist noch nicht alles, dann wird dieser Jesus auch noch gekreuzigt. Er stirbt, er wird erniedrigt. Also Petrus war wirklich nichts, wie es vorher war. Alles war wie umgedreht. Im nächsten Moment, er war schon kurz davor zu sagen, hey, ich gehe wieder zurück in meinen Beruf und fische. Und was passiert? Der Jesus taucht wieder auf. Er schnallt schon wieder nicht die Zusammenhänge. Petrus hat überhaupt nichts verstanden. Und von dem Held, der er gerne sein wollte, war er weit, weit weg. Petrus war wirklich verwirrt in diesen Tagen, glaube ich. Und dann kommt Jesus auch noch zu ihm und sagt, hey, Petrus, weide meine Lämmer. Pass auf meine Leute auf. Ich, der ich versagt habe, der ich dich verleugnet habe, wie kommst du auf die Idee, dass ich für den Job geeignet sein sollte? Ich, Petrus. Und dann kommt das Nächste, was er wahrscheinlich auch wieder nicht so richtig verstanden hat. Und das war, Jesus fährt in den Himmel. Jesus sagt, ich muss gehen. Aber wartet, ich sende euch jemanden. Und das ist die Situation vor Pfingsten. Und ihr seht ein Bild von der Stadt Jerusalem zu der Zeit. Und in einem dieser Häuser im Obergemach, also oben im Dachgeschoss sozusagen, sitzen die Jünger und warten auf das, was jetzt kommen soll. Und die wissen nicht, was passiert. Ja, die haben vorher gedacht, wir bauen ein großes Reich auf, jetzt ist der Jesus, der lebt, aber der ist weg. Sie wissen gar nichts, was kommt. Ja? Und dieses Pfingsten, das war ja ein Fest, was zu der Zeit gefeiert wurde von den Israeliten, nennt sich Pessach. Und dieses Pessachfest heißt eigentlich der 50. Tag. Und an diesem 50. Tag feierten die Israeliten, dass sie die 10 Gebote bekommen haben. Genau genommen, dass sie die ein zweites Mal bekommen haben. Ja? Das haben die gefeiert und in der Stadt war richtig was los. Ja? Dieses Fest, das feiern die Juden so, dass sie sich in der Synagoge treffen und ganz viel in der Schrift lesen und studieren. Und es wird auch kräftig getanzt. Ja? Diese Feierlichkeiten gehen teilweise den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Ja? Es geht bis morgens. Und es ist ein Wechsel zwischen Studieren, Beten, Tanzen, Bewegungen. Also es ist wirklich, und fantastisches Essen nicht zu vergessen. Ja, das war so ein Tag und in der Stadt waren an diesem Tag ungefähr 300.000 Menschen. Dreimal so viele, wie sonst da gewohnt haben, 100.000. Und in den Straßen muss es ungefähr so ausgesehen haben. Ja, es muss rappelvoll gewesen sein. Dieses Foto habe ich selbst gemacht vor 5, 6 Jahren in Jerusalem, wo ich da mal war. Da war auch eine Feier und zwar zur 50-jährigen Existenz des sozusagen Staates, 70-jährigen Existenz des Staates Israels. Und die Straßen waren so dermaßen voll, dass ich dachte, ey, jetzt darf hier wirklich keiner in Panik ausbrechen, Leute. Wir müssen jetzt alle ganz ruhig bleiben, ja? Sonst kriegen wir hier ein Problem. Und in dieser Stimmung, es war sehr ausgelassen und in dieser Stimmung plötzlich passiert das, dass die Jünger merken, hey, da kommt ein Rauschen, ein Feuer kommt vom Himmel und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu sprechen und sie bekommen eine Begeisterung für das, was Jesus getan hat und sie gehen auf die Straßen, sie gehen in dieses Getümmel und fangen an, davon zu erzählen. Und dieser Geist kommt in ihrem Leben an und sie fangen an, von Jesus zu berichten. Und in diesem Moment lesen wir Folgendes in der Schrift. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa, ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Genau dieser Petrus, ja, der vor ein paar Wochen davor Jesus verleugnet hat, hat jetzt den Mut, mitten in Jerusalem, ja, mitten dort, wo all die Pharisäer und Sadduzäer sind und alle die, die Jesus gekreuzigt haben, er hat gesagt, ey, ich stehe jetzt auf, ich sage euch jetzt mal die Wahrheit. Und jetzt hört genau zu, was Petrus sagt. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts von Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Er zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Ich danke dir. Sorry. Und weiter lesen wir, ab Vers 36. Es steht also unzweifelhaft fest, und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde berufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium eindringlich, ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Meine Frage an dich heute ist, ist heute bei dir Pfingsten? Ist heute bei dir auch dieser 50. Tag? Sagst du auch, wie Petrus, Leute, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Das ist der Tag. Aber lass uns mal in den Hintergrund gucken. Was war das eigentlich mit dem Heiligen Geist und Pfingsten? Was ist genau passiert? Wann hören wir das erste Mal vom Heiligen Geist? Wie war das nochmal? Das erste Mal erwähnt Johannes den Heiligen Geist. Er sagt, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr, der aber, der nach mir kommt, also Jesus, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja, Johannes erwähnt schon den Heiligen Geist. Ich bin mir ziemlich sicher, die Leute, die das damals gehört haben, die haben das nicht so richtig verstanden. Ja, erst im Nachhinein, als das alles passiert ist, konnte man verstehen, was Johannes hiermit meinte. Jesus kündigt auch an, dass der Heilige Geist kommen wird. In Johannes 16, ab Vers 13 lesen wir, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn das, was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ja? Jesus sagt, hey, ich würde euch gerne noch so viel erklären, aber ihr habt den Geist nicht, ihr könnt das nicht verstehen. Ja? Und wir müssen warten, bis dieser Geist kommt. Der wird euch zu vollem Verständnis der Wahrheit führen. Also es ist Voraussetzung, dass wir verstehen, was Jesus getan hat, dass wir diesen Heiligen Geist haben. Das ist Voraussetzung und das war auch bei Petrus so. Ja, Petrus, er hat gedacht, Jesus geht in die Richtung, aber hat nichts davon verstanden. Ja, erst als er den Heiligen Geist hatte, hat er das begriffen. Und eine Stelle, die den Heiligen Geist dann auch noch erwähnt, wo Jesus sagt, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Ja, hier wird der Heilige Geist auch erwähnt. Und wenn wir uns das mal einmal genauer angucken, dann gibt es noch eine Stelle im Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus den Jüngern ankündigt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Das sind die Stellen, die im Wesentlichen ankündigen, dass der Heilige Geist kommen wird. Ja? Und ja, jetzt ist er da. Und was bedeutet das eigentlich genau? Und wie ist er gekommen? Die Ankunft des Heiligen Geistes würde ich gerne mal mit einem Schaubild mit euch durchgehen. Also, was war passiert? Es gab das Passafest. Ja? Das Passafest ist das Fest der Juden, wo sie den Auszug aus Ägypten feiern. Und genau genommen feiern sie, dass am Passafest der ja, an ihren Türen vorbeigegangen wurde, ja? Dass ihr ältester Sohn nicht sterben musste. Ja? Und das wird gefeiert, indem man ein Lamm genommen hat und das Blut entsprechend an die Tür der Zagen gebracht hat. Und das, was wir als Christen heute dazu feiern, ist Ostern. Ja? Weil unser Opfer ist Jesus. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, sein Blut musste für uns fließen, genau wie das Lamm Familien der Juden in Ägypten fließen musste. Und das nächste Fest, was ich gerade beschrieben habe, ist dieser Schavut oder Pessach. Es ist das Fest Schavut, wo die Juden eben feiern, dass sie die 10 Gebote bekommen haben. Ja, das Gesetz. Sie feiern die Ankunft des Gesetzes. Und dieses Gesetz, was ihnen Halt gibt und Hinweise gibt. Und was feiern wir Christen? Wir Christen feiern Pfingsten. Und Pfingsten verbindet tatsächlich diese beiden Dinge. Ja? Pfingsten verbindet auf einer Seite Ostern mit dem Schavut. Warum tut es das? Weil wir an dem Tag den Heiligen Geist bekommen haben. Und der hat uns klargemacht, dass Jesus die Gebote aufgelöst hat. Jesus ist derjenige, ja, der für unsere Sünden gestorben ist. Deshalb stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass es an Pfingsten passiert. Und deshalb gab es genau diesen Heiligen Geist. Deshalb ist er entschieden, um das klarzumachen. Und auch den Juden war das vorher nicht klar gewesen. Auch den Jüngern nicht. Und wenn wir genau hingucken, dann bewirkt eigentlich die Ankunft des Heiligen Geistes bei Petrus genau 2 Sachen. Einmal Apostelgeschichte 2, Vers 36 lesen wir. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Botschaft. Ja? Petrus hat die endgültig verstanden. Ja? Und er kann sie ganz klar darstellen und sagen, hey, darum geht es. Ja? Jesus ist der Messias, den ihr gekreuzigt habt. Und die zweite Geschichte ist Apostelgeschichte 2, 37. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen des Jesus Christus taufen. Petrus hatte seinen Auftrag jetzt verstanden. Er hatte verstanden, was er zu tun hatte. Und das war, genau diese Botschaft zu verkünden. Ja, das waren die 2 Dinge, die wirklich wesentlich sind an Pfingsten. Ja, dass Petrus die verstanden hatte und dass auch die anderen Jünger die verstanden haben. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir die verstehen. Welche Botschaft haben wir und welchen Auftrag? Ich habe vor ein paar Jahren war ich in Jerusalem und dann habe ich mit einem mit einem Juden, mit einem Ultraorthodoxen dort diskutiert. Und mir wurde klar, dass er den Heiligen Geist nicht hat. Das war ein echt genialer Mann und er hatte ein geniales, tiefes Bibelverständnis. Und er war ein, ich fand echt Hammer, was er alles so erzählt hat. Ja? Aber wenn wir zu dem Punkt kamen, dass ich gesagt habe, hey, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Ja? Und das Gebot und das Gesetz, unter dem sind wir nicht mehr. Da ging bei dem sofort eine komplette Schranke zu. Das war für ihn null verständlich. Ja, er sagt, nein, wir brauchen das Gesetz. Das Gesetz ist ja genau das, worauf es ankommt. Er hing an diesem Gesetz. Ja, und deshalb müssen wir auch verstehen, was für ein Riesenwechsel das war für Petrus und für die Jünger, in dem Moment zu sagen, hey, ich lasse das Gesetz hinter mir. Ja, wirklich, ich habe mit dem 3 Stunden diskutiert und ich habe mich nicht ein Millimeter in diese Richtung bewegen können. Ja, für ihn war ganz klar, das Gesetz ist es, worauf es ankommt, daran orientiere ich mich und nichts anderes gibt es. Ja, und ich musste nach 3 Stunden wirklich sagen, ich kann nur warten, bis dieser Mensch den Heiligen Geist bekommt. Bis Jesus, bis ja, Gott ihm sendet. Ich kann mit meinen Worten nichts bewirken. Und das, wenn wir verstehen und begreifen, was Jesus für uns getan haben, ja, und wenn wir in der Lage sind, das für uns anzunehmen, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann bin ich mir sicher, dass wir den Heiligen Geist haben. Auch wenn wir das vielleicht nicht spüren, nicht merken. Ja? Aber das ist der Punkt, das ist der Unterschied. Ja? Für alle anderen ist das mal gerade ein totaler Schwachsinn, was wir glauben. Ja? Unter anderem für die Juden. Wie gesagt, das kam für ihn null in Frage. Darüber wollte er gar nicht mal nachdenken. Ja? Und das ist der Unterschied. Und das macht es aus. Jetzt könnten einige von euch sagen, ja, aber sag mal, wenn wir diesen Heiligen Geist auch haben, und warum gibt es denn heute nicht so ein Feuer, was vom Himmel runterkommt und auf uns runter? Warum können wir heute nicht hier wild in anderen Sprachen sprechen? Was ist da los? Ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, es gibt heute noch solche Wunder. Und ich glaube, du kannst die auch sehen. Ich glaube, wir müssen das nur wollen. Wir müssen das nur wollen. Ich habe euch 3 Wunder mitgebracht, die für mich wirklich so richtig Gänsehaut bedeuten. Gänsehaut. Ja? Und die möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich möchte uns die bewusst machen. Ich glaube, wir müssen die uns auch immer wieder vor Augen führen. Wunder Nummer 1. Das haben wir heute hier auch live erlebt. Gott baut seine Gemeinde. In Matthäus 24, Vers 14 lesen wir, und die gute Botschaft vom Königreich wird auf der ganzen bewohnten Erde bekannt gemacht werden als Zeugnis für alle Völker. Das sagt Jesus, irgendwo am See Genezareth steht er, hat irgendwie 20 Leute um sich rum, ne? Und die 20 hören so, jo, okay, und das, was du gerade sagst, das wird also weltweit ausgerollt. Für die muss das total surreal geklungen haben. Also, was weltweit? Wir sind hier ein paar Fischer und ein paar einfache Leute. Und was ist heute? Gucken wir uns die Erde an. Es ist passiert. Und du und ich, wir können es heute sehen. Wir haben es heute im Gottesdienst beobachtet. Es gibt Leute aus Kanada, die gehen nach Thailand. Es gibt auch Leute aus Deutschland, die gehen nach Myanmar. Gott baut seine Gemeinde heute. Ja? Es gibt eine Jugend aus dem Gemeinde Nord, die fährt nach Lüdenscheid oder was ich gehört habe. Es gibt so viele Aktivitäten und genau das wird tatsächlich wahr und passiert. Und ein cooles Beispiel habe ich euch noch mitgebracht, ein bisschen klein, aber das Bild zeigt eine Gemeinde, eine Gemeinde, die gerade gebaut wird in China, in Changsha. Changsha ist eine ziemlich unbekannte Stadt für uns Europäer, aber bei den Chinesen sehr, sehr bekannt, weil der Mao kommt von da. Ja, und es ist eine Millionenstadt ungefähr im Herzen von China. Und dort wird gerade diese Kirche gebaut. Und diese Kirche ist hat Platz für mehrere tausend Leute und ist auch eine Bibelschule mit drin. Und das passiert mitten in China. In einem China, ja, wo eigentlich die Regierung echt ein Problem hat mit dem Glauben der Christen. Wo wir letzten Sonntag gehört haben, dass die Missionare aus dem Land rausgeschickt werden. Aber auch diese Regierung kann nicht verhindern, dass diese Botschaft in ihrem Land breiter wird. Und kann auch nicht verhindern, dass solche Kirchen gebaut werden. Ja? Und übrigens, wenn so eine chinesische Regierung ja, ein Problem mit unserem Glauben hat, dann ist das für mich auch übrigens eine Bestätigung dieses Geistes. Weil, warum sollten die ein Problem mit etwas haben, was keine Macht hat? Warum sollten die damit ein Problem haben? Das könnte denen doch sowas vorbeigehen. Ich meine, so ein chinesisches Regime mit all dem, was sie tun. Ja? Nein, ich sage euch, sie haben einen Respekt vor diesem Geist. Und sie wollen ihn nicht, dass er in ihrem Land weiter sich ausbreitet. Und das sollten wir auch sehen als etwas, was die Gegenreaktion ist. Gott baut seine Gemeinde heute und du siehst das. Ja? Und das ist mindestens mal so gewaltig wie so ein Feuer, was vom Himmel kommt. Gott führt sein Volk Israel zusammen. Meine absolute Lieblingsgeschichte. Und ich möchte euch dazu eine Prophezeiung aus dem Jesaja vorlesen. Jesaja 43, 5 bis 6. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich werde deine Kinder aus dem Osten holen und dich aus dem Westen sammeln. Zum Norden sage ich, gib her. Und zum Süden halte niemanden zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter aus allen Winkeln der Erde. Jesaja 43, 5 bis 6. Das sagt Jesaja zu einer Zeit, als das Volk Israel noch gar nicht verstreut war. Ja, da hat er diese Prophetie schon angekündigt, vor 3000 Jahren. Und in den letzten 3000 Jahren haben wir dann erleben dürfen und müssen, wie dieses Volk Israel wirklich in alle Himmelsrichtungen verteilt wurde. In alle Himmelsrichtungen. Ja? Und heute, in den letzten 50 Jahren, dürfen du und ich etwas wahnsinnig Besonderes erleben. Nach 2000 Jahren Zerstreuung führt Gott sein Volk wieder zusammen. Leute, das ist ein Wunder, das ist gar nicht zu ermessen. Viele von denen, die er heute da zurückführt, ja, die wussten schon gar nicht mehr, dass sie Juden sind. Ja, das ist ein Wunder, Leute, das ist wirklich rational gar nicht zu ermessen. Aus über 150 Ländern sind Juden bereits zurück nach Israel gekehrt. Ja? Ich bin mir sicher, die letzten 2000 Jahre haben es viele Christen gegeben, die haben gesagt, hey Gott, ich glaube echt, was du da sagst und ich glaube an die Bibel, aber ich verstehe nicht diese ganzen Themen rund um das Volk Israel, dass es da noch eine Zukunft gibt. Ich sehe kein Volk Israel, ja? Ich sehe das nicht, wo ist das? Gibt es das überhaupt noch? Und wir haben heute das Vorrecht, wir können das beobachten, ja, und wir können das sehen, dass dieses Volk Israel heute wieder zusammengeführt wird. Und das übrigens unter den irgendwie schwierigstmöglichsten Bedingungen, oder? Angefangen mit dem Holocaust damals, ja, wo die Juden nochmal so richtig verfolgt wurden. Ja, und nicht enden dort, wo dieses Volk Israel heute von Feinden umringt ist. Leute, das ist ein Wunder, das ist wirklich nicht als etwas anderes zu bezeichnen. Und du und ich, wir haben das Vorrecht, das heute mit zu beobachten. Und wenn du das nicht verstehst und nicht begreifst, ja, dann gebe ich dir einen guten Rat. Und der ist, fahr mal nach Israel. Fahr mal nach Jerusalem. Ich war mit meiner Frau dort. Es ist wirklich Wahnsinn, was dort passiert. Und Gott wirkt. Ein drittes habe ich euch mitgebracht. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet dort Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Auch das passiert heute. Ich habe es vorletzte Woche live erlebt. Und viele von euch, glaube ich, auch. Alle, die ein bisschen Fußballfan sind. Diese Bilder. Ich weiß nicht, ob sie euch bekannt vorkommen. Aber gerade das Bild ganz recht hat mich sehr begeistert. Das ist der Alison Becker. Alison Becker ist Fußballspieler bei FC Liverpool. Ja, und er war im Finale der Champions League, der Torwart von Liverpool, hat gewonnen. Und er war für mich der beste Spieler, weil er hat als Torwart hinten das Ding echt dicht gehalten. Und der Grund, warum die gewonnen haben, war am Ende, dass sie kein Gegentor reinbekommen haben. Und dieser Alison Becker hat den Mut, bevor er tatsächlich diesen Pokal überreicht bekommt, sich ein T-Shirt anzuziehen, wo er sich ganz klar zu Jesus bekennt. Ich hatte so eine Gänsehaut, Leute. Das T-Shirt ist schlecht zu sehen. Das zeigt auf der einen Seite ein Kreuz, ja, und dann gleich als Zeichen gleich Liebe. Ne? Hätte er sich da drauf gedrückt, irgendwie Jesus Christus ist Sieger oder was auch immer, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn da vom Feld geführt hätten. Aber diese Botschaft, die konnte er übermitteln. Ja? Und der Alison Becker nutzt dieses Champions-League-Finale. Ja? Ein Finale übrigens, wo mehrere hundert Millionen Menschen zugucken, um die Botschaft, ne, weiterzugeben. Er tut genau das, was in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht. Übrigens nicht nur er, auch ein Spieler aus der Verlierermannschaft, das ist das Bild in der Mitte, hat den Mut gehabt, seinen Glauben zu bekennen. Und das fand ich auch cool, weil ein Verlierer, ja, der rennt normalerweise schnell vom Feld, ne, und ärgert sich, ach Mann, ich habe verloren, blöd, ne, die sind schuld, der Schiedsrichter ist schuld, alle sind schuld. Ja, was macht er? Nein, er bekennt seinen Glauben. Genial, ich finde es Hammer. Ich finde es echt Hammer. Und der letzte ist der Alaba von Bayern München, ich denke, den kennen auch viele, beim Pokalfinale, der auch seinen Glauben bekannt hat. Und Leute, man kann vom Lebenswandel dieser Menschen überzeugt sein und ich glaube auch, dass das nicht die astreinen Christen immer unbedingt sind. Aber in dem Moment ist Folgendes passiert. Gott hat in ihren Herzen gewirkt, dass sie so ein T-Shirt anziehen. Glaubt es mir. Das ist passiert. Gottes Geist heute. Ein Wunder. Ja, wenn das so ist, was bremst diesen Heiligen Geist eigentlich aus? Was sorgt eigentlich dafür, dass wir öfter mal über die Straße gehen und es nicht danach ist, zu sagen, hey Leute, ich habe hier mal gerade was Wichtiges zu sagen. Ich muss euch mal gerade was wirklich Wichtiges mitteilen. Jesus von Nazareth ist für deine Sünden gestorben. Was bremst uns aus? Was verhindert das eigentlich? Paulus hat dazu eine klare Meinung. Er sagt in Galater 5, die Verse 16 bis 17, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Das ist das, der Kampf, in dem wir uns befinden. Irgendwo zwischen diesem Geist und irgendwo zwischen unserer menschlichen Natur. Da stecken wir drin. Und ich habe ein schönes Beispiel gesehen, die Tage. Da hat jemand das mit einer Schwangerschaft verglichen. Und er hat das Beispiel so genannt, dass er gesagt hat, also eine Schwangere, die trägt ja ein Leben in sich. Ja? Und wir als Christen, wir haben auch so ein Leben, so ein geistliches Leben in uns drin. Das ist uns eingesetzt worden, mit dem Heiligen Geist. Und normalerweise nimmt so eine werdende Mutter ja echt Rücksicht auf ihr Baby. Ne? Also so eine Mutter, da erkennt sie ja sofort, ne, was sie tut. Und sie ist vorsichtig, überlegt sich genau, was sie tut. Ne? Und schont das Leben. Und dadurch wächst das Kind und kann weiter groß werden. Ne? Aber was passiert, wenn eine Mutter überhaupt gar keine Rücksicht darauf nimmt und weiter so lebt, als wenn nichts gewesen wäre? Dann kann dieses kleine Baby nicht richtig wachsen, oder? Und das ist, glaube ich, auch genau ein gutes Beispiel dafür, dass wir den Heiligen Geist ausbremsen, weil wir unserer eigenen Natur folgen und ja, wir selbst uns wichtiger sind als die Botschaft von Jesus Christus. Bei Petrus war das übrigens genauso. Ja? Und er war absolut davon überzeugt, dass er noch richtig was reißt. Ja, dass er noch ein richtiger Held wird mit Jesus, der dann irgendwie die Römer verjagt und dann bauen sie einen neuen Staat Israel auf. Ich glaube, da hatte er echt große Pläne. Ja? Und er musste begreifen, dass er gar nichts ist und dass er echt in die völlig falsche Richtung gelaufen ist. Ja, und dann konnte Gott ihn gebrauchen. Und ich glaube, das müssen wir auch tun. Wir müssen begreifen, dass wir gar nichts sind und dass wir diese menschliche Natur hinter uns lassen müssen. Was bewirkt der Heilige Geist bei dir, ist meine Frage an euch heute. Hast du diese Botschaft verstanden? Ist die für dich sonnenklar? Ja? Steht das für dich auch unzweifelhaft fest? Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Ist das für dich wirklich klar? Und ist der Auftrag dir klar? Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Ich glaube, das ist, was der Heilige Geist in uns bewirken will. Und heute ist tatsächlich Pfingsten. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.